Morgen, es ist Samstag, der 22. November 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für linksoffene Rechte, rechtsoffene Linke und alle anderen, die noch ganz dicht sind. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und schon wieder hört ihr meine neue alte Bitte, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres ganzen Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und damit wähle ich unsere heutige Runde und das mit Begeisterung aus Zypern, wie der immer aus ist, Trigger FM Programmchef Charlie und aus Österreich die Radiostimme und das Fernsehgesicht dieses Podcasts, Journalistin Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Hello.
Hello.
Das ist kein sehr schönes Thema, aber ich finde ein wichtiges und eines, das mal wieder hochgekommen ist dieser Tage. Alice und Ellen Kessler sind nämlich gestorben. Ganz alte Leute wie Charlie und ich kennen die Damen noch und erinnern sich wahrscheinlich in ihrer Kindheit an Filme, wo die auch verdammt heiß aussahen. Sie galten als die schönsten Frauen der Welt. Einige Zeit lang waren auf jeden Fall berühmt und ein Aushängeschild für Deutschland und nun sind sie im Alter von 89 Jahren gestorben. Und zwar, weil sie sich selbst töteten. Und zwar gleichzeitig, wie sie offensichtlich alles Mögliche im Leben gleichzeitig zusammentaten. Und dieses Ereignis ist in Deutschland mal wieder Anlass für verschämtes Diskutieren darüber, wie man denn mit sowas umgehen solle. Es wird gleichzeitig angeboten, bei Selbstmordgedanken solle man Hotlines anrufen. Und ich finde irgendwie, Milena, ist das eigentlich ein Ereignis, bei dem man so traurig das ist, für mich Gelegenheit zu sagen, dass das eigentlich doch jeder Mensch selbst entscheiden darf, oder? Und das Recht hat, das auch zu tun, ohne dass es pathologisiert wird oder dass man ihm erklärt, das läge nicht in seiner Hand. Die beiden sind abgetreten, wie sie gelebt haben, oder?
Ja, bei den beiden stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde, man muss da noch ein bisschen differenzieren, weil diese Hotlines, das geht an depressive Menschen. Depressive Klar. Menschen mit Selbstmordgedanken. Und da ist es häufig auch möglich, sagen wir mal, die Leute dann aus ihrer Depression rauszuholen, dass sie ihr Leben nicht mehr beenden möchten. Ja. Also das ist etwas anderes, als wenn zwei Frauen von 89, die immer gesagt haben, wir möchten auf keinen Fall irgendwo im Heim landen, auf einer Pflegestation. Und möglicherweise war es soweit. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass eine von beiden, glaube ich, auch einen Schlaganfall hatte oder sowas. Also sagen wir mal, diese Pflegegeschichte ist näher gekommen. Und da haben sie sich dann wohl ein Jahr jetzt darauf vorbereitet. Alles ganz legal. Und natürlich ist das vollkommen okay. Also wenn jemand in dieser Situation, es wird ja nicht mehr besser mit 89, ne? So eine Entscheidung trifft, absolut okay.
Ja, ja, völlig richtig. Das nur eben in einen Topf zu werfen mit Menschen, die aus Krankheitsgründen verzweifelt sind und Hilfe brauchen, das ist dann eben ein anderes Thema. Das ist kein heiteres, es tut mir leid, lieber Charlie, dass ich auch dich damit zu überfallen habe, aber ich denke, die beiden sind ein Zeichen und ein Ding gewesen, das muss man nicht totschweigen, finde ich.
Nee, überhaupt nicht. Man soll darüber reden. Das ist ja sowieso eine Sache, die bei uns aus der Gesellschaft völlig raus ist. Wir reden überhaupt gar nicht mehr über den Tod. Früher war das ganz normales Thema. Heutzutage ist das irgendwas, was weit weg ist. Das ist wie mit Krankheit. Da wird auch nicht drüber geredet. Früher war das in den Familien normal, dass da mal einer krank war. Ich nehme es wie Milena, was das angeht, was die beiden Damen angeht und bin der Meinung, ja, selbstverständlich sollen sie das selber in diesem Alter und mit den Vorgeschichten entscheiden können. Schlimm finde ich es nur, wenn am Menschen das für sich selbst entscheiden und dann vielleicht noch Kinder haben. Ja. Da sollte man wirklich sehr, sehr in sich gehen und dann tatsächlich meines Erachtens sich Hilfe holen, sei es über Hotlines oder sonst irgendwas.
Ja, keine Frage. Das ist ein Thema, das eben schlichtweg nicht so einfach mit Schwarz und Weiß zu bearbeiten ist, wie wir ja viele haben. Und das Thema Tod und Sterben, ja, ganz unlustig geht es weiter. Das wird auch den restlichen Bewohnern Deutschlands immer weiter aufgedrängt. Es ist kein Scherz. Und wenn dann ein sehr schlechter, wenn Generalleutnant Christian Freuding, vielen bekannt als der YouTube-General oder der Panzergeneral, der auf NTV mit weit aufgerissenen Augen darüber schwadroniert, wie man den Russen im Felde zu bezwingen hat, der hat jetzt in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Regierungszeitung erklärt, seine Truppe, also die Bundeswehr, die sei bereit für den Fight Tonight. So reimte Freuding also. Also für den unmittelbaren Kampf gegen den Russen steht die Bundeswehr jetzt bereit. Und Milena, nun so wahnsinnig diese Witzfigur Freuding ist, so ernst meinen sie es wahrscheinlich mit ihrer immer weiteren Eskalation Richtung Russland. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja gerade Der Friedensplan von Donald Trump über die oder mit Putin verhandelte Friedensplan für die Ukraine diskutiert wird, das ist Anlass für immer weitere Eskalation, zumindest der Deutschen.
Let's fight tonight. Herr Freuding sieht sich ein bisschen, glaube ich, in der Rolle des John Travolta. Ne? Ich kann mir das so richtig vorstellen.
Was?
In seiner Ja, das hat sowas von Saturday Night Fever. Ne? Let's fight tonight. Also mich hat es daran erinnert.
Die Assoziation von Freuding mit Freuding hätte ich nie. Also das allerletzte, was ich je.
Aber ich meine, schön ist auch, was die FAZ nämlich auch ausgerechnet hat, dass laut Regierungsplan die Bundeswehr nächstes Jahr 2026 um genau 1753 Soldaten vergrößert würde. Also das sind nicht mal 5 pro Tag. Ich weiß nicht, mit wem Freuding da freudig in den Krieg ziehen möchte. Aber mit deutschen Soldaten könnte es komisch werden. Also, aber... Ja, aber du hast gerade den Friedensplan von Trump erwähnt, der ja dann auch mal wieder ohne die Europäer ausgehandelt würde. Ja, nona, ja. Die machen ja was ganz anderes. Also Uschi von der Leyen hat ja kackfrech verlangt die weiteren Milliarden für das schwarze Loch Ukraine, ja. Also von den Europäern. Und ich finde, Ungarns Ministerpräsident Orbán hat das schön auf den Punkt gebracht. Also ich möchte ihn mal kurz zitieren. Ich habe heute einen Brief von Präsidentin Ursula von der Leyen erhalten. Darin schreibt sie, dass die Finanzierungslücke der Ukraine erheblich sei und bittet die Mitgliedstaaten um weitere Gelder. Das ist unfassbar. In einer Zeit, in der deutlich geworden ist, dass eine Art Kriegsmafia das Geld der europäischen Steuerzahler veruntreut, schlägt die Kommissionspräsidentin, anstatt echte Kontrollen zu fordern oder Zahlungen auszusetzen, vor, noch mehr Geld zu schicken. Das Ganze ist, als würde man einem Alkoholiker helfen wollen, indem man ihm noch eine Kiste Wodka schickt. Ungarn hat seinen gesunden Menschenverstand nicht verloren. Ich meine, wer möchte ihm da widersprechen? Ich meine, die Russen erzielen Erfolge an der Front. Ja, die Ukraine kann militärisch nicht gewinnen. Und es existiert dieser Entwurf für einen Friedensplan. Und die Europäer sind nicht in der Lage, Situationen neu zu bedenken. Ja? Und in diesem Plan steht ja auch Neutralität der Ukraine. Also es sind im Grunde Putins Forderungen von Anfang an. Neutralität der Ukraine und Verlust der besetzten Gebiete im Osten. Ja?
Und eine Sicherheitsgarantie der Amerikaner. Entschuldigung, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Sicherheitsgarantie der Amerikaner, die verfällt, falls die Ukraine die Russen angreift. Auch nett, ja.
Naja, aber das Wichtige ist ja, dass die Amerikaner garantieren, falls Russland die Rest Europa angreifen würde, würden sie intervenieren. Das ist ja mal das Argument der Irren um Kiesewetter für angeblich nötigen Krieg gegen Russland.
Ja, ja. Und ich glaube, diese Sicherheitsgarantien lässt sich Trump auch, glaube ich, von den Europäern bezahlen.
Ja, natürlich.
Wenn ich das richtig gelesen habe.
Wie denn sonst?
Ich bitte dich. Aber nicht von dir, Melina, oder den Insassen Deutschlands. Nein, die Regierung zahlt das.
Ist keine Sorge. Ja, ja, genau. Das ist ja nicht unser Geld. Ne? Ja, und in Deutschland großes Geschrei. Wieso? Der Aggressor wird belohnt. Das hat uns Hollywood nicht so beigebracht. Ne? So ungefähr, ja. Also mit den Realitäten haben die es nicht so. Aber ganz interessant, dass Zelensky wesentlich vorsichtiger reagiert als die Europäer. Ja, der sagt, ja, da müsse man jetzt in Ruhe mit den USA reden. Und ich glaube, dass der ordentlich mit dem Rücken an der Wand steht mit seinem Korruptionsskandal. Ja. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen. Ein enger Freund und Geschäftspartner von Zelensky, der mit dem goldenen Klo, ja, der Mann mit dem goldenen Klo ist auf der Flucht. Und es geht da ja um bis zu 100 Millionen Euro Korruption im Energiesektor. Und es wird einen Friedensplan geben. Die Ukraine wird Gebiete abtreten müssen. Die USA bewachen die Ukraine, unterstützen den Wiederaufbau und wir zahlen.
So ist es. Ja. Und Charlie, das Irre ist ja, also wir zahlen ja nicht nur dann für die USA, so viel war ja eh absehbar, sondern Uschi von der Lügen will die ganze Geschichte natürlich auch benutzen, um das durchzudrücken, was sie schon lange will, nämlich Eurobonds. Also gemeinsame Schulden für Europa. Die Berliner Zeitung schreibt, Russenenteignung zu gefährlich. Von der Leyen sucht neue Geldquelle für die Ukraine. Denn die Finanzmärkte, die lehnen eine Enteignung der russischen Vermögenswerte durch die EU ab. Das schreibt die Berliner Zeitung mal so eben im Nebensatz. Aber das heißt ja, dass die großen Schattenbanken, die großen Geldgeber, die die Staatsfinanzierung eigentlich betreiben, sagen, nee, wenn ihr so einfach den Russen ihr Geld wegnimmt, dann sind wir die Nächsten. Oder das dürfte so ihre Motivation sein. Das geht nicht. Und das nimmt von der Leyen nun nochmal als Argument für diese von ihr so gewollten Eurobonds, also für gemeinsame Schulden der EU, für die dann auch wieder Deutschland zahlt. mit dem Argument, man müsse das alles in die Ukraine pumpen. Also wer meint, dass mit so einem Friedensplan, selbst wenn er kommt, die Gefahr vorbei ist, würde ich sagen, der ist getäuscht. Denn Uschi will die Dinger so oder so durchdrücken.
Ja, selbstverständlich. Und das hält sich ja auch kein Mensch mehr an irgendwas, was irgendwann mal versprochen worden ist. Ich sag mal, wenn ich mir nochmal auf Christian Freuding zurückzubekommen, das Foto von diesem Menschen angucke, der hat ja schon den irren, der hat ja schon den irren Blick. Ja, also da würde ich ganz ehrlich darauf bestehen, bevor der überhaupt noch irgendwas zu sagen hat, dass da mal ein psychologisches Gutachten gemacht wird. Weil, also ganz ehrlich, der hat einen komplett irren Blick. Und wenn man den mit Ursula von der Leyen jetzt zusammentäte, sie hat ja schon das eine oder andere Kind. Soll so die Bundeswehr,
ich was zum Mutterkreuz für Uschi.
Soll so die Bundeswehr ein bisschen aufgefrischt werden mit Personal. Ich habe keine Ahnung. Also ich muss einfach nur sagen, diese ganzen Kriegsrhetoriken, auch das Geld, was die Menschen damit verdienen, auch wenn sie sich vielleicht nur irgendwelche Aktien gekauft haben, das passt alles für mich überhaupt nicht mehr zusammen. Ich finde es schrecklich, darüber nachdenken zu müssen, wie die Menschen da verrecken weiterhin. Und alles wird angegriffen, was in irgendeiner Form, auch wenn es mal schlecht für die ein oder andere Seite am Ende nicht so gut aussieht, alles, was versucht, Frieden zu stiften, wird angegriffen, egal von welcher Seite. Es ist grauenhaft.
Tja. Ja, und es wird ja auch noch richtige Weiterkriegspropaganda getrieben. Also die EU und Zelensky, also von der Leyen und Zelensky und vielleicht noch Fritze Merz, die versuchen ja immer noch, die NATO in einen Krieg mit Russland zu ziehen. Ja. Wir hatten ja diese ganzen Drohnenvorfälle.
Genau.
Dann die Geschichten mit der Schattenflotte und jetzt ja die polnische Eisenbahn. Der Russe war es, ne? Anschlag auf die polnische Eisenbahn.
Ja, aber...
Also überall wird geschrieben, der Russe war es. Es gibt keinen Beleg für nichts. Nee, ja?
Im Gegenteil.
Aber alle deutschen Leitmedien vermelden es genau so. Und ja, dann ist ja sogar der polnische Ministerpräsident Tusk zurückgerudert und sagt, es waren ja dann wohl doch Ukrainer, es war doch die Ukraine, aber die arbeiten mit dem russischen Geheimdienst zusammen.
Selbst wenn die es waren, waren sie es nicht. Verstehst du?
Genau, selbst wenn die es waren, waren sie es nicht. Aber das interessiert natürlich dann keinen mehr in den deutschen Leitmedien. Ja. Also, aber natürlich wird das jetzt nicht klappen. Also Trump will jetzt die ganz garantiert nicht die NATO in einen Krieg mit Russland ziehen. Hm. Also insofern sehr dümmlich diese EU-Politik. Ja.
Ja, das ist wohl sicher so. Und übrigens, Sanpaku ist der Fachbegriff. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Sanpaku nennt der Japaner das dreifach weiße Auge. Und damit meint er diese wahnsinnig aufgerissenen, irren Augen eines Christian Freudings oder deiner durchschnittlich lila haargefärbten Dame aus dem Extremfeminismus, die sich fürchterlich aufregt, so wie Katja Diehl, diese sogenannte Mobilitätsbehinderte, den Kampf gegen die Autos und gegen Eigenheime für die Grünen.
Ja, das ist doch die sich dauernd, die sich dann immer für, also vom Publikum eine Karte für die erste Klasse der Bahn finanziert.
Natürlich.
Die war das.
Richtig,
ne?
Weil sie kämpft, ja, genau.
Genau.
Sanpaku nennt man das wohl in Japan und das ist ein wunderschöner Begriff für dreifach weiße Augen, wenn wie bei so einem Exophthalmus der Augapfel fast aus dem Schädel fliegt vor Aufregung. Insofern ist der Sanpaku-General für die Japaner nichts Neues. In Deutschland dreht es trotzdem weiter immer an der Irrsinnsschraube. Die Bundeswehr, das ist die Trachtentruppe, die als verlängerter Arm der US-Armee ja für Skin in the Game für Deutschland verantwortlich ist, die hat jetzt beschlossen, dass sie offensichtlich Städtekampf fertig werden muss. Das Wachbataillon der Bundeswehr, eigentlich dafür zuständig, mit den alten Uniformen und schlecht sitzenden Karabinern bei Staatsbesuchen aufzutreten. Dieses Wachbataillon, das sei nämlich im Kriegsfall Gardebataillon und für den Schutz der Hauptstadt zuständig. Und um das zu üben, schreibt die Berliner Morgenpost, ist jetzt um 1.43 Uhr nachts ein Sturm vermummter Soldaten über einen Berliner U-Bahnhof durchgeführt worden. Die Bundeswehr trainierte den urbanen Kampf. Es geht nicht gegen nähernde Feinde, doch der Kontext sei klar, schreibt die Morgenpost. Bollwerk Berlin, und zwar Berlin mit Ä geschrieben, Berlin, Wortwitz. Bollwerk Berlin hieß die Übung, bei der nachts über einen stillgelegten Bahnhof und durch einen U-Bahn-Tunnel Soldaten mit Platzpatronen ballerten und trainierten dort, irgendeine Geiselnahme zu beenden und Verletzte zu bergen. Tja, und der Deutschlandfunk vermeldet, während die Bundeswehr so etwas tut und die Regierungskoalition immer mehr den Krieg ankurbelt, da wollen die Grünen nicht zurückstellen. Wir wissen ja, der uneheliche Sohn von Margot Honecker und unserem bekanntierenden Steingeier, der Brandner, der Franziska Brandner, ist Grünenchef und der sagte jetzt den Funke-Mediengruppen, wenn es zum Verteidigungsfall kommen sollte, müsse die Bundeswehr zwar wissen, wer von den Jüngeren Wehrdienst leisten könne, aber Man werde auch Menschen brauchen, die Drohnen programmieren und steuern können, die Logistik verstünden oder Essen für mehr als 1000 Menschen kochen können. Diese Fähigkeiten seien wichtig und nicht ans Alter gebunden, meinte Franziska Brandner. Man sollte die Möglichkeit schaffen, dass Ältere sich freiwillig melden und erklären können, das seien ihre Fähigkeiten und sie dann bereit seien, sie einzusetzen. Alle Generationen, haltet euch fest, alle Generationen müssten ihren fairen Anteil leisten, meinte die Grünen-Vorsitzende. Ja. Kriegsgeister als die Grünen geht nicht.
Let's fight tonight. Ich würde mich zum Tanzkurs melden.
Ja, ich habe das in den Trigger FM Nachrichten gehabt, diese Meldung, und habe dann auch gleich dazu geschrieben, ich gehe davon aus, dass die Politik solche Ideen hat, dass man also seine Fähigkeiten da reinschreiben muss, um gegebenenfalls eingezogen zu werden, dann später, dass die Politik diese Ideen hat, weil sie halt keine Fähigkeiten haben. Somit sind sie raus aus dem Spiel.
Ja, aber ich meine, ganz ernsthaft, dass die Grünen bei jeder Gelegenheit, dieser Pazifistenpartei, angebliche Pazifistenpartei, die bei jeder Gelegenheit, ich meine, es gab ohne Not, sie hätte einfach mal schweigen können. Frau Brandner hätte einfach die Klappe halten können. Sie hat die Gelegenheit ausgelassen und muss noch einen draufsetzen. Also nicht nur, dass wir die Jungen möglichst schnell verheizen sollen, nein, auch die Alten dürfen sich melden. Ja, mit den Grünen aus dem Altersheim endlich an die Front. Ich meine, wie
das ist
irre.
Das ist die Fortsetzung der Pandemie mit militärischen Mitteln im Grunde.
Sieht ja so aus. Grünes San Paco.
Ja, da gewinnt so ein Rollatorputsch ein ganz anderes Bild.
Ja, stimmt. Vielleicht müsste die aus dem Gefängnis holen, an die Front schicken. Das wird ja auch in Russland gemacht. Da wird ja Strafgefangenen angeboten, wenn sie einige Monate an die Front gehen, dann wird ihre Strafe ausgesetzt. Das haben wohl viele schon genutzt. Deswegen seien in Russland die Gefängnisse leer. Da könnte man ja Herrn Reuß an die Ostfront schicken. Stellt euch vor. Mit dem Rollator direkt dahin aus dem Gerichtssaal. Das fällt Ihnen auch noch ein. Wartet's ab. Während Sie an solchen Plänen wahrscheinlich arbeiten, da bekommen Sie auch Besuch, die Politiker, damit Sie nicht vereinsamt sind. Und diesen Besuch führt Ihnen Ihr Kollege Wolfram Weimer zu. Das hat ja Alex Wallasch in den letzten Wochen veröffentlicht und recherchiert, dass Wolfram Weimer nicht nur das von ihm so hochgelobte Urheberrechtsgesetz selbst systematisch unterläuft und tausende angeblicher Autoren auf seiner Website verkauft, die er eigentlich gar nicht in Vertrag hat. Nein, News setzt er noch nach und Apollo News, dass Wolfram Weimer und seine Firma offensichtlich seit langem gegen viel Geld den Zugang zu Politikern verkaufen. Abendessen für Minister für 80.000 Euro, schreibt Apollo News hier. Wolfram Weimer verkauft, Zitat, Einfluss auf politische Entscheidungsträger. So seine eigene Werbung. Interessierten Unternehmen bietet die Weimar Media Group exklusive Zugänge zu diesen Spitzenpolitikern an. In den Verkaufsunterlagen werden sie als, Zitat, ihre Top-Assets des Ludwig-Erhard-Gipfels Premium-Vernetzung verkauft in entspannter Atmosphäre am Tegernsee und es gebe, Zitat, Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger. Tja, Charlie, das hätte man wahrscheinlich in grauer Vorzeit, so vor 5 oder 10 Jahren, noch als offene Korruption bezeichnet. Aber das ist ganz normal und Herr Weimer ist noch immer nicht zurückgetreten.
Ja, das ist offene Korruption und der Witz an der Sache ist folgendes. Wenn man Weimar mal so umdreht, jedes Steinchen, man findet unter jedem irgendetwas. Ich möchte daran erinnern, dass Wolfgang Weimar von 2003 bis 2015 auch Mitglied im Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, der MABB, war. Viele Sender wurden mit seinem Betreiben als Medienratsmitglied zugelassen oder eben nicht. Ja? Angeblich geht es ja um Medienvielfalt bei solchen Entscheidungen, die Medienräte dann immer sagen. Und in Berlin hat man bis heute im Übrigen ständig den Kopf geschüttelt, wenn Entscheidungen gefällt worden sind, die keinen Vielfaltsbeitrag hatten. Es wurden immer wieder irgendwelche Sender mit den größten Hits der 80er, 90er und das Beste von heute zugelassen. Aber irgendwelche wirklich innovativen Sachen, die teilweise sogar das Geld dafür hatten, die wurden nicht zugelassen. Und man darf eine Sache nicht vergessen. Damals waren Radiosender auch eine gewisse Gelddruckmaschine. Und natürlich haben sie auch inhaltlichen Einfluss auf die Berliner und Brandenburger. Man kann jetzt nichts hier unterstellen, aber man kann einfach mal sagen, ja, von 2003 bis 2015 war er Mitglied in einem Entscheidungsgremium, was entschied, wer Kohle drucken darf und wer nicht. Und da könnte man auch mal nachfragen, wie sind die Sender zu ihren Lizenzen und Frequenzen gekommen?
Ja. Es wird ja jede Menge nachgefragt. Ich meine, übrigens, Weimar ist zurückgetreten, ja. Also nur von seinen Geschäftsanteilen.
Ach so, ja, seine Frau.
Von der Weimar Group. Ja, die hat er hat ja 50%. Die hat er ja auch immer schön verschleiert. Ja. Er hat ja immer gesagt, er hätte damit gar nichts mehr zu tun. Aber auch noch ein schönes Detail am Rande zum Ludwig-Erhard-Gipfel, also Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger. Laut Wirtschaftswoche soll es dort auf dieser Veranstaltung eine App geben, mit der Teilnehmer andere Teilnehmer zu einem Date in verschwiegenen Nebenzimmer einladen können.
Solche Veranstaltungen?
Ich zitiere, eine Teilnehmerin beschreibt es als Lobby-Tinder. Das ist schon ziemlich geil, ne? Also,
Igitt, und ich jetzt die Bilder
und
in
Moment.
Kopf, die
sind okay, nein.
Ich beobachte sie schon eine ganze Weile von da drüben. Ja, dann gehen sie wieder da drüben hin und beobachten sie weiter.
Ja, Lobby-Tinder, Freunde. Ja, ja. Es geht nicht um Sex, ne? Es geht um das, was noch viel, viel geiler ist als Sex, ne? Kohle, also in diesen Kreisen. Aber es gibt ja noch mehr gegen Weimar, ne? Ja. Und zwar Ansgar Neuhof hat bei der Achse des Guten geschrieben, also er hat recherchiert, dass es da auch eine mögliche Bilanzfälschung bei der Weimar Media Group gibt in Sachen aufgeblasene Gewinne und aufgeblasene Bilanzen an sich. Ja, also das steht da so, dass es diesen Verdacht wohl gibt. Also ich glaube, Weimar wird das jetzt politisch am Ende dann doch nicht.
Na, mal gucken.
Na, das glaube ich auch nicht, dass
er
da
ist zu eng. Er ist zu eng mit Merz. Also der Merz,
Aber eng ist ein dehnbarer Begriff.
Ja, aber inzwischen berichtet sogar die Tagesschau. Weißt du, solange es nur Apollo-News war oder Wallasch, ne, dann ist das ja, kann man ja immer sagen, oh, Angriff von rechts und so. Schon. Aber inzwischen ist die Sache natürlich schon ein bisschen eskaliert aus Weimars Sicht der Dinge.
Ja. Es gibt aber noch ein Detail zu dieser Komplex, der vielleicht, Milena, so ein bisschen deinen Optimismus bremst. News berichtet nämlich, im Dezember wird die von dir schon genannte Ehefrau Wolfram Weimars der Bayerische Verfassungsorden verliehen.
Und jetzt, nee, hat sie doch abgelehnt.
Nein, den hat sie abgelehnt.
Ja, ja, aber die wollen das trotzdem tun. Ja, für die Organisation eben dieses Ludwig-Erhard-Gipfels, also ob sie den ablehnt oder nicht, der Bayerische Landtag möchte dieser Dame für ihren Korruptionsgipfel noch einen Preis geben.
Also, ja, aber gleichzeitig ermittelt doch in Bayern irgendeine Staatsanwaltschaft genau wegen dieses Ludwig-Erhard-Gipfels. Also, ja.
Okay.
Sie ermitteln.
Ja, du meinst, das dauert noch ein bisschen, dann kriegt der Staatsanwalt eine Weisung. Ich kenne mich aus mit Söders Staatsanwälten. Ich glaube, das sind die absoluten Hampel. Wenn Fatih sagt, spring, dann fragt der Staatsanwalt nur noch, wie hoch. Ja, und war's gut.
Oder
für
wie
dich.
Tief. Ja, die Puddingteilchen springen ja nicht mehr so hoch, ne?
Das stimmt allerdings. Kein Bodyshaming.
Ich zitiere Paul Brandenburg,
und Puddingteilchen. Ich zitiere nur Christian Schneider, der diesen wunderbaren Begriff geprägt hat. Okay. Die Puddingteilchen, die Polizei spielen, wenn er die Damen in Uniform zeigt, in die sie kommen reinpassen. Aber wir haben ernste Themen, meine Lieben. Der von dir schon genannte Friedrich Merz, ja, Fritze BlackRock, für den läuft es nicht so richtig gut. Erst telefoniert er 4 Stunden mit Dieter Bohlen, um bei Maischberger zu erklären, das ging nur über Musik. Dann rennt Dieter Bohlen zu Dominik Kettner, dem rechtsradikalen, Zitat, rechtsradikalen Goldhändler, der natürlich nicht ist. Ja, Goldhändler ist er, aber rechtsradikal ist er nicht. Natürlich aus Sicht der Mainstream-Medien schon. Und dort jedenfalls erzählt Dieter Bohlen dann im Gespräch, dass es mitnichten um Musik ging, sondern um Friedrich Merzens verfehlte Wirtschaftspolitik, über die Bohlen sich intensiv ausgelassen hat. Dann verholt sich der Kanzler nach Brasilien und schafft es auch, die Brasilianer gegen sich aufzubringen. Merz flog nach Brasilien, um dort in Belém bei einem sogenannten Klimagipfel oder einer Klimakonferenz etwas zu sagen. Die Welt schreibt, dort hat er für Empörung gesorgt. In seiner Delegation seien alle froh gewesen, behauptet Merz, aus Belém wieder abzureisen, weil es dort so schrecklich gewesen sei. In sozialen Netzwerken ging ein regelrechter Shitstorm über Merz nieder. Von unhöflich bis rassistisch wurde die Aussage eingestuft. Einige Nutzer erwarteten eine Entschuldigung, andere gingen noch weiter und forderten, der Bundeskanzler dürfe nie wieder in Brasilien empfangen werden. Merz hat am Mittwoch eine Entschuldigung abgelehnt. Er sehe keinen Schaden für die Beziehung zu dem Land. Der Bürgermeister von Rio de Janeiro, Eduardo Paes, beschimpfte Merz auf der Plattform X am Dienstag als Nazi und Hitlers Vagabundensohn. Ja, Milena, also das ist Baerbock mit anderen Mitteln, oder? Eigentlich schon Baerbock reloaded.
Ja, ich habe ja gehört, Merz hat den Einführungskurs, wie mache ich mir Freunde, von André Melnik besucht, ja, dem ehemaligen ukrainischen Botschafter mit Tourette-Syndrom. Ja. Und er hat ihn auch mit Erfolg abgeschlossen. Nein, er lässt ja nichts aus. Ne? Also übrigens, der Bürgermeister von Rio musste das anscheinend auch schon wieder löschen, den Nazi und den Hitlers Vagabundensohn. Ist auch so ein lustiger Ausdruck. Ja, ja. Aber ich meine, in Belém ging es ja noch um was anderes eigentlich. Ne? Das lenkt ja jetzt ein bisschen davon ab, dass diese Klimakonferenz ein Komplettreinfall ist, also zumindest für die CO2-Märchenerzähler. Ja? Die New York Times schreibt, die ganze Welt hat genug von der Klimapolitik. Dann sind die Staatschefs der vier größten Länder, die CO2 ausstoßen, gar nicht gekommen. Also China, USA, Russland und Indien. Und im Grunde steht die USA, steht die EU zusammen mit Deutschland, dem Musterstreber, da als einzige, die sich ihre Wirtschaft ruinierten, um ein Pflanzenwachstumsgas einzudämmen. Ja. Das Einzige, was man natürlich sehen muss, dass die Umverteilung im Hintergrund, um die es dann ja wahrscheinlich auch in erster Linie geht, dass die natürlich weitergeht. Also die CO2-Abgabe steigt und steigt. Sie steigt jetzt auch 2026. 2027 wird es ja richtig bitter. Da ist sie ja dann halt auch auf Wohnen und Verkehr wird es ausgedehnt. Das heißt, da könnte Sprit 40 bis 70 Cent teurer werden. So wird geunkt, ja. Aber auch lustig, dass diese, also ist mir so immer mal wieder aufgefallen, dass diese Klimaschützer, die sogenannten, die verlieren ja kein Wort über Krieg. Ne? Also Krieg als CO2-Erzeuger. Ne? Mhm. Also guter Krieg stößt kein böses CO2 aus. Das ist so ungefähr. Naja, also aber auf jeden Fall hat Belém ganz gut gezeigt, dass die Klimakrise in der Krise ist.
Ja, Charlie, aber trotzdem geben Sie ja nicht auf. Deutschland hat ja in Belém zugesagt 1 Milliarde deutsches Steuergeld. Also welches ist unklar, weil es gibt ja eigentlich gar keins mehr. Aber es ist ja Geld des Staates und nicht der Bürger. Das haben wir schon vielfach geklärt. 1 Milliarde zu geben für den weiteren Kampf gegen den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel. Und Claudia Roth, die gibt's noch. Die hat sich daraufhin sofort gemeldet, hat kurz den Löffel beiseite gelegt, hat den Mund frei gemacht und sagt, nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Die Summe sei viel zu gering. Andere zahlen dreimal zu viel. Also,
es geht aber weiter. Es fällt einem einfach nichts mehr dazu ab. Wir haben eine Negativauswahl an den Positionen der Macht, egal ob in Behörden oder Institutionen. Und wenn ich dann noch Merz, der war wahrscheinlich sauer, weil er wieder an irgendeiner Juckerpalme sitzen musste da drüben oder so. Vielleicht hat er deswegen irgend so eine Nummer losgelassen. Also jahrzehntelang sind diese kranken Menschen nun nach oben gespült worden. Und es bleibt nur zu hoffen, dass sie sich irgendwie gegenseitig bald zerfleischen. Ich meine, es passiert ja auch schon. Denn ich glaube, zumindest in Deutschland, dass die Bevölkerung so sediert ist, dass da nicht wirklich noch was zu erwarten ist, solange Netflix und irgendwelche Lieferdienste noch funktionieren. Das ist tatsächlich mein aktueller Standpunkt dazu und mir fällt zu diesem ganzen Polit-Comedy-Theater eigentlich überhaupt nichts mehr ein.
Aber interessant wird ja auch zu sehen, wo diese Milliarde dann hingeht. Also wenn ich mich recht erinnere, soll das ja in einen Regenwaldfonds gehen, der von Brasiliens Präsident Lula gegründet wurde, der auch schon mehrere Jahre wegen Korruption im Knast.
Was willst du denn sagen? Nichts hat hier mit irgendwas zu tun. Ja.
Es war das Erste, als er das so verkündet hat, der Lula, da dachte ich, guck mal, jetzt wollen wir mal gucken, wo die Kohle dann landet.
Er will also auch nicht eine goldene Toilette. Er will auch eine goldene Toilette, das ist doch wohl klar.
Der hat eine goldene Toilette, ganz sicher hat der eine goldene Toilette. Und wenn er sie im Keller hat, also ja. Deutsche Steuergelder auf dem goldenen Klo. Ja.
Die AfD hat vermutlich noch keine goldene Toilette, beziehungsweise deren Funktionäre, aber das kann sich ja ändern. Jedenfalls fällt Bernd Baumann, der erste parlamentarische Geschäftsführer der AfD, mit einem Vorschlag auf. Baumann, wir erinnern uns, ist der schon fünfmal Opfer von Antifa-Brandanschlägen auf seine Autos geworden ist und deswegen ja auch seine Wohnung nicht vermieten kann, die er wohl hat in der Nähe seines Parkplatzes, auf dem regelmäßig die Autos brennen. Jener Bernd Baumann, der bietet dem BlackRock-Kanzler aus dem Dschungel, dem vagabunden Sohn Merz, nun an, eine Minderheitsregierung zu dulden, damit ein, Zitat, echter Politikwechsel, nein, Zitat, Befreiung für Deutschland möglich wäre. Das sagte Baumann so in einer Weltsendung. Er erinnert daran, dass Jens Spahn gesagt habe, dass die CDU nicht mit der SPD sterben wolle. Es brauche jemanden innerhalb der CDU, der das umsetzte, von dem Merz behauptet habe, es umsetzen zu wollen. Also Baumann buhlt um die CDU und möchte mit seiner AfD eine Minderheitsregierung irgendwie tolerieren. Es wird vom Massenmörder Jens Spahn, mit dem er sich da paaren möchte, aber nicht so ganz freudig gutiert bzw. entgegengenommen offensichtlich Charlie, denn Apollonius schreibt, Spahn bekennt sich zur Brandmauer und wirft der AfD nun Verrat am Vaterland vor. Zitat, bei NTV bekräftigte der Unionsfraktionsvorsitzende Spahn, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde. Ihr Auftreten im Bundestag bezeichnete er als Verrat am Vaterland. Die CDU sei in Ostdeutschland das Bollwerk gegen die Alternative. Also dein verhasstes Polittheater nimmt ganz neue Formen an.
Ja, was heißt neue Form? Es wundert einen halt überhaupt nichts mehr. Und eine Sache muss man aber ganz klipp und klar sagen. Also egal, wo man hinguckt, ist es irre. Aber Länder mit Minderheitenregierungen sind extrem erfolgreich. Die Idee ist gar nicht so doof. Schweden zum Beispiel hatte seit 1970 in den meisten Fällen eine Minderheitsregierung. Hier hat es wesentlich länger gedauert, NATO und Co. einzuführen. Den Euro haben sie bis heute nicht. Auch Schweden ist natürlich auf dem absteigenden Ast. Aber bei dem Bildungsniveau, was die da haben und dem unbedingten Willen, immer irgendwie einen sinnvollen Konsens zu finden, das ist diese schwedische DNA, um Schaden vor dem Land abzuwenden, gehe ich davon aus, dass Schweden und auch die ganzen Nordländer sich wieder fangen werden, auch wenn es aktuell ein bisschen schlecht ausgeht. Also, ja, bitte, Minderheitsregierung, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Aber bei uns wird dann die CDU weiter mit Links, Grün und SPD die meisten Dinge irgendwie durchdrücken. Die Einheitspartei Deutschland, die gehört ja schlichtweg aufgelöst. Und ich denke, wir brauchen direkt gewählte Menschen. Anders geht's nicht.
Ich würde sagen, dieses Angebot von Baumann, also die Toleranz einer Minderheitsregierung der CDU, die kann man so sehen als Kotau, ja, also vor Jens Spahn oder so. Aber man kann es auch anders sehen. Man kann es natürlich auch als vergiftetes Angebot sehen, um ein bisschen Unruhe in die CDU zu bringen, weil da gärt's ja eh. Also in diesen restbürgerlichen Kreisen der CDU zumindest. Hm. Der Merz kann's nicht, das sehen die. Der ist so unbeliebt wie kein Kanzler vor ihm. Die Antifa-SPD treibt die CDU vor sich her. Also da geht's ab in den Köpfen und in den Herzen eines, sagen wir mal, wirklich konservativen CDUlers. Ja,
ja, die gibt's halt nicht mehr.
Na doch, ein paar gibt's natürlich.
Auf jeden Fall. Nennen Sie ruhig alle. Also, oder nur einen. Also, ich meine, so viel du willst. Ja.
Nein, nicht in der ersten Reihe. Nicht in der ersten Reihe.
In der zweiten?
Ja, bestimmt.
Wie gibt's da? Nenn doch einfach mal so einen Namen so. Nur einen halt. Ja.
Kunze.
Okay.
Schröder,
oder?
Schröder.
Genau, der Bruder von Herrn Minze, genau.
Ich verstehe. Sollen wir einfach das nächste Thema nehmen? Oder?
Ja. Nein. Ich möchte einfach noch reden, verstehst du?
Mach im Kopf und Kragen.
Ja, über Salz.
Was heißt denn um Kopf und Kragen? Nur weil mir jetzt das nicht einfällt, wird mir wohl jeder draußen, der ein bisschen Verstand in der Birne hat, zustimmen, dass es unzufriedene CDUler gibt. Ja?
Absolut, natürlich.
Ja, danke, Charlie.
Nein, das stimmt schon.
Nein, kluger Kopf, Paul, kluger Kopf.
Genau.
Aber ich meine, etwas anderes wird ja im Grunde wahrscheinlich noch viel früher relevant, wenn nächstes Jahr die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sind. Da ist die AfD ja weit vorne. Die liegen ja jetzt bei über, also um die 40%. Mhm. Das heißt, das kann auch noch mehr werden, ja. Und da könnte dann die CDU eine AfD-Minderheitsregierung tolerieren. Also das halte ich für wesentlich. Und das sind jetzt vielleicht die Vorbereitungen für diesen Fall. Also wenn die Union dann überhaupt stark genug ist, das zu tun in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Aber das scheint mir dann noch wahrscheinlicher.
Okay. Ja, mal sehen, was kommt. Wir wissen auch das nicht. Was wir derzeit allerdings sehen, ist, wie sehr sich offensichtlich die letzten verbliebenen Kräfte unserer Demokratie und der nicht so konservativen CDU-Mitglieder gegen die AfD-Formierung stemmen. Bild schreibt, Vorgründung der neuen Jugendorganisation Messe Gießen in Angst vor Anti-AfD-Krawallen. Die AfD will in Gießen ihre neue Jugendorganisation gründen, knapp 2 Wochen vor der Veranstaltung mit 1000 Delegierten der Rechtspartei, so schreibt Bild. Spitzt sich die Lage vor Ort zu. Die Messe schreibt in ihrem offenen Brief, dass das Unternehmen und die Mieter boykottiert und als rechtsextrem eingestuft werden. Zitat, wir werden angefeindet und verurteilt, beleidigt und ausgegrenzt. Dies geht so weit, dass wir die Namen der Mitarbeiter von der Website nehmen mussten und Angebote der Polizei vorliegen, um Verhaltensweisen zu erlernen, die das eigene Leben und das Leben der Familie schützen. Dabei kann die Messe nach Aussage gegenüber Bild nicht anders und muss an die AfD vermieten. Auch wenn sie ein privates Unternehmen ist, soll die Messe durch einen Erbpachtvertrag mit der Stadt Gießen an die politische Neutralität gebunden sein. Charlie, man kann ein bisschen rauslesen bei der Bild, dass sie empört ist darüber, dass die Messe politisch neutral ist.
Empört euch. Also viel, viel lustiger finde ich ja, ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, dass jetzt schon einige Büros, die da auch bei der Messe Veranstaltungen haben, gesagt haben, also mit denen arbeiten wir nicht mehr zusammen. Nach 20 Jahren zum Beispiel beendete das sogenannte Konzertbüro Baal die Zusammenarbeit mit der Messe Gießen. Andere Veranstalter denken auch drüber nach und ich habe mir die Pressemitteilung von denen mal durchgelesen. Der Dennis Baal, der Chef von dieser Agentur, sagt dazu in der Pressemitteilung, wir respektieren sowohl das verfassungsmäßige Recht auf politische Versammlungsfreiheit und auch die Meinungsäußerung. Als Veranstalter sehen wir uns aber in der Verantwortung, sowohl die Gesamtsituation immer sorgfältig zu bewerten, als auch Haltung für unsere Demokratie, kulturelle Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu zeigen. Also das nennen die gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass wenn die Messe sagt, wir machen da jetzt so eine Veranstaltung, beziehungsweise die machen die ja nicht, wir vermieten das, dann ist das Demokratie von diesem Konzertbüro seit 20 Jahren da in der Messe zu sagen, wir machen da nicht mehr Veranstaltung.
Ja.
Das ist schon ziemlich krass.
Das ist ganz normal. Hast du nicht Olaf Schmerkel gehört? Der Schmerkel ist ja wieder aus der Gruft gekommen und hat sich auch geäußert zur AfD. Ihr habt das sicherlich mitbekommen.
Nein.
Oh, da habt ihr ein Prunkstück verpasst, der Sammlung von Schmerkel-Sätzen. Denn der kleine Mann ist erschienen vor einer Gruppe sogenannter Bürger in einem Dialog, also Insassenveranstaltung in irgendeiner Anstalt, und hat dort erklärt, warum die AfD ja quasi gleichzusetzen sei mit der NSDAP, also warum sie eigentlich Nazis sind. Weil, so hat uns Schmerkel erklärt dort oder den Anwesenden, weil sie ja ausgrenze. Also das Ausgrenzen anderer...
Brandmauer.
Richtig. Das Ausgrenzen anderer aus dem Dialog und aus dem Prozess, das sei eben Wesenskern von solch faschistischen Parteien.
Ist das Konzernbüro Baal jetzt auch faschistisch.
Ne, das hat der Mann wirklich gesagt.
Ja, er meint sich selbst.
Na, auch. Ich meine, wie dumm ist der denn? Das kann doch nicht sein, dass ihm nicht aufgeht in so einem Augenblick, dass er sich da auf offener Bühne die Hose runterzieht und allen zeigt, wie klein er ist.
Also, aber ich möchte noch was zu Gießen sagen. Ja?
Bitte.
Was ja auch so krass ist, also dieser Widerstand, ja, also dass Geschäftsleute, Messe, Hoteliers von der Antifa bedroht werden, ja, also diese Art von Widerstand wird ja selbst von Gewerkschaften wie Verdi unterstützt, ja, auch die rufen dort zu diesem Widerstand auf und unterstützen das. Also Hoteliers sind auch so bedroht worden, dass sie zum Beispiel AfD-Leute wieder ausgeladen haben. Die AfD-Spitze, habe ich gelesen, steht ohne Hotel da. Die müssen im Campingbus kommen. Und also von der Bundesregierung finanzierte Horden bedrohen Menschen, damit sie die AfD nicht reinlassen. Das ist im Grunde genauso, als würde Fritze Blackrock Merz das persönlich tun, diese Menschen persönlich bedrohen. Ja,
exakt.
Weil diese Leute, diese Antifa, die da mit 40.000 kommen, von 6.000 Polizisten in Schach gehalten werden sollen, ja, mit Reiterstaffel, Diensthunden, Hubschrauber, zahlt ja Gott sei Dank alles der Staat, ne?
Eben.
Also diese Antifa macht den Drecksjob für die Deutsche Einheitspartei, hämmernd für den guten Zweck quasi. Ja.
Das ist ganz anders als im Dritten Reich, als die SA und andere Truppen für die. Versteht ihr nicht, dass diese Vergleiche sind?
Nein, hier werden Omas gegen Rechts das neue Lied komponieren, das Omas Wessels-Lied oder so ähnlich. Ja, Oma, Wessels-Oma-Lied.
Das Lied vom Vagabundensohn vielleicht.
Ja. Es werden wahrscheinlich auch wieder Schüler gezwungen mitzumarschieren. Das wird genauso wie nach dieser Fake-Geschichte, dieser Potsdam-Geschichte von Korrektiv. So eine Veranstaltung wie diese Demos gegen rechts, ja. Da werden die Mitarbeiter der Gewerkschaften und so aufgefordert, dort mitzumarschieren. Dann werden Bürgerkomitees schauen, ob der Nachbar auch draußen ist. Die Schüler müssen mitgehen und all solche Sachen. So, genau so wird das ablaufen.
Ja, und damit das alle mitkriegen, brauchen wir natürlich einen starken Rundfunk. Und jetzt kommen wir zur Rundfunkreform, oder Paul?
Unbedingt, wenn du es schon verlangst. Ich werde mich meinem Programmchef beugen, selbst wenn, jawohl, mein Programmchef. Aber in der Tat ist das eine Posse, die sich da abgespielt hat bei der Rundfunkreform. Die, wie kann man sagen? Ja, ich finde ja, die Werteunion von links, das BSW, das hat jetzt nach seinem Tod nochmal deutlich gemacht, warum es eigentlich zu Recht gestorben ist. Denn das sogenannte Bündnis Sarah Wagenknecht, mittlerweile hat sich es wieder umbenannt, weil Frau Wagenknecht mal wieder verschnupft ist. Aus irgendeinem Grund. Das war ja in Brandenburg, im Land Brandenburg, mit an der Landesregierung. Und in dem Land Brandenburg kam es über die sogenannte Rundfunkreform, als solche bezeichnen die beteiligten Bundesländer die Änderung des Rundfunkstaatsvertrages, ein Reformstaatsvertrag soll daraus gemacht werden, so wie der berichtet der Deutschlandfunk. Und gleichzeitig soll natürlich das stattfinden, was immer stattfindet, wenn wir alle geschützt und verbessert werden. Jugendschutz soll stattfinden. Wir erinnern uns, Jugendschutz ist ja auch das wichtige Grund für das Abhören aller Chatnachrichten. In diesem Vertrag hat jetzt Brandenburg als letztes Bundesland ratifiziert. Das Parlament und die Regierung haben zugestimmt. Darüber zerbrach das Bündnis des BSW mit der dortigen SPD. Trotzdem, und das finde ich jetzt politisch noch viel interessanter als das, was in diesem Rundfunkstaatsvertrag steht, aber Charlie, du wirst mich vielleicht korrigieren, obwohl sie dem nicht zustimmen wollten und deswegen die BSW-Minister auch die Koalition verließen, sind sie dann bei der Abstimmung aus dem Parlament gegangen, damit dann die anderen ohne sie das Ding durchwinken konnten. Also ich meine, so geht Korruption am Hochreck. Man ist offiziell dagegen, inszeniert sich dann mit großer Geste und dann sorgt man aber dafür, dass das, wo man dagegen ist, dann trotzdem stattfinden kann, oder?
Ja, selbstverständlich. Das ist ein abgekartetes Spiel, aber es geht ja auch um immens viel. Also offiziell wird ja gesagt, das Herzstück der Neuerung von diesem Rundfunk, von dieser Rundfunkreform ist, dass die Zahl der Spartenprogramme halbiert wird. Hörfunkprogramme 70 auf 53 zum Beispiel runter. Das ist aber de facto überhaupt keine Veränderung, was uns da als Veränderung verkauft wird, aufgrund der Tatsache, dass die gesamten Inhalte, die die freien Mitarbeitern, also in der privaten Wirtschaft sagen wir Scheinselbstständige, dass die im Prinzip auf diesen Spartenkanälen nur wiederholt worden sind und somit ist da nichts, was reduziert werden kann. Und weiter heißt es, und das ist echt wirklich der Hammer, besonders betroffen sind die Informations- und Bildungskanäle. Das stimmt, die werden da eingedampft. Und warum? Ganz klar. Weil sie nicht der zentralen Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen nachkommen wollen. Sie wollen die ganzen Pop-Radiosender und Bullshit-TV-Kanäle, die ganz viele Menschen erreichen, die wollen sie behalten. Und um irgendwie zu sparen, machen sie das, was sie eigentlich machen sollten, zu. Ja, Schlager- und Quizshows und Meinungsmagazine, Talkshows, die bleiben dabei. Und damit verlieren sie dann eben keine Reichweite. Und zu guter Letzt, das will ich mal noch sagen, was die ganzen Menschen meistens auch außer Acht lassen beim Öffentlich-Rechtlichen ist, die kriegen ja nicht nur unsere Zwangsbeiträge, nein,
meine
die bekommen
nicht.
Ja auch noch Werbung finanziert. Das heißt also, da läuft ja Werbung. Früher haben sie gesagt, ja, Werbung muss auch laufen, damit der normale Bürger auch weiß, was Werbung ist. Damit haben sie das. Das ist kein Scherz. Das ist auch Bildung. Ja, das wurde damals so gesagt.
Oh. Und warte.
Deswegen bin ich dafür, wenn wir es schon nicht schaffen, an den Zwangsbeitrag ranzukommen und den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie komplett zuzudampfen und neu zu starten, dann können wir es von alleine im Prinzip hinbekommen, indem wir es irgendwie hinkriegen, dass wir sagen, der Öffentlich-Rechtliche darf keine Werbung mehr senden, denn dann ist das System komplett am Ende. Sie können ihre alten Säcke nicht mehr bezahlen und es bricht wirklich alles zusammen. Und einen Satz noch und dann halte ich mich auch zurück. Wir sind bei den Medien und Geld ja gerade und auch bei Werbung, da muss ich zu Trigger FM eine Sache sagen, wir haben ja zwei neue Werbekunden bei uns und nicht, dass die Menschen da, ja, genau, nein, aber nicht, dass die Menschen denken, wir fahren davon jetzt super in Urlaub. Nein, dafür wird jetzt endlich ein zweiter Mitarbeiter eingestellt für die nächsten 3 Monate, wo wir den Kunden haben, der hoffentlich ein bisschen länger bleibt. Und bitte hört nicht auf, weiter zu spenden, weil ihr jetzt denkt, wir sind jetzt steinreich durch unsere zwei Werbekunden. Das musste ich jetzt mal mit dranhängen.
Ja, es ist seid ihr gegönnt und ich sag's aus eigener.
Aber ganz kurz noch, du hast gerade, oder das war irgendwie missverständlich, also die Koalition in Brandenburg, die Regierung gibt es schon noch.
Ja.
Richtig. Die ist nicht gekippt.
Richtig.
Nein, es ging nur um die Entscheidung.
Genau. Richtig.
Richtig, aber das war ein bisschen, ich wollte es nur noch mal klarstellen.
Ne? Richtig, also. Danke auch, weil es auch wirklich sehr unübersichtlich ist. Diese BSW-Mitglieder sind dann ausgetreten, also ein Großteil der BSW-Mitglieder ist dann ausgetreten, verlässt das, diese Regierung. Aber der Finanzminister bleibt, der Chef des BSW dort, Krumbach, der bleibt in diesem Bündnis. Und das Bündnis besteht auch fort, weil obwohl sich das BSW zerlegt, hält man natürlich an der Macht fest. Ganz egal, ob man BSW ist oder ob man irgendwas versprochen hat, wenn man dann erstmal da sitzt auf dem Posten, macht man natürlich weiter und das BSW entlarvt sich als das, was es eben ist. Ja.
Ja, es ist eine Partei. Also das ist naiv zu denken, dass eine Partei jetzt sagt, nee, wir sind Herrenmutes und wir verlassen jetzt diese Koalition, wir können nicht. Das ist eine Partei und eine Partei möchte gerne regieren, vor allem wenn sie schon eine Regierung ist. Also nur nur mal, um es klarzustellen, es ist eine Partei, wie jede andere auch eine Partei ist. Und wir wissen auch, die AfD ist eine Partei, die möchte gerne mit Herrn Spahn vielleicht sogar zusammenarbeiten. Also, ne? Also Parteien wollen an die Macht. Und im Übrigen, das Bündnis Sarah Wagenknecht, das war immer geplant, dass die sich umbenennen. Und das ist, die haben sich jetzt nicht umbenannt, weil Sarah Wagenknecht verschnupft war, sondern weil das generell geplant war. Nur so, ich bin nicht mal ein Fan, aber ich finde, so manche Sachen müssen einfach
das wusste ich nicht.
Richtig bleiben.
Ja, ja, das wusste ich auch nicht.
Das haben sie gesagt tatsächlich, dass das haben sie ganz am Anfang gesagt, dass sie sich irgendwann umbenennen wollen. Aber Tatsache ist nun mal, Milena, egal ob sie in der Partei sind oder nicht, sie gehen gerade den Weg von Werteunion und FDP und lösen sich da vollständig auf. Ich verweise auch.
Wenn sie aus der Regierung rausgehen, sind sie auch tot.
Ja, ja,
ist das,
ja,
ist im Grunde ist das.
Stell dir vor, ich verstehe, ja, ich verstehe. Ich sehe eben aber, ja doch, ne, ungewöhnlich, das ist ganz selten bei mir. Ich sehe aber eben auch, wie beispielsweise Fritz Pirner, ehemaliges Mitglied auch des BSWs, völlig zu Recht darauf hinweist, wie diese Partei systematisch alles verrät und betrügt. Da geht sie, benimmt sie sich im Prinzip wie Fritze Merz in Form einer Partei, was sie ursprünglich angekündigt hat und was sie mal sich auf die Fahnen geschrieben hat. Auch von Corona-Aufklärung bleibt gar nichts mehr, da war sie eh schwach. Das hat sie völlig aufgegeben. Dann hat sie in der Landtagswahl in Sachsen damals, es war Sachsen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in Sachsen hat sie sich ja völlig gegen den Kurs der Partei gestellt, wurde auch entsprechend abgestraft. Die hat sich derartig zerlegt und hat in Brandenburg jetzt den letzten Sargnagel reingehauen. Also klar waren die BSW-Wähler gegen diese sogenannte Reform, weil sie natürlich eine Heuchelreform ist, ein Haltungsversuch der Staatsmedien. Da machen sie jetzt auch mit. Also insofern...
Ja, also der große Teil des BSW hat Nein gesagt zur Reform.
Ja, nur am Ende haben sie dafür gesorgt, dass es trotzdem dazu kommen kann.
Und irgendwelche haben dann dafür gesorgt, aber die Mehrheit hat trotzdem Nein gesagt.
Also ja, egal.
Es ist nicht so, dass das BSW... dass wir zugestimmt hätten.
Nein, aber die BSW-Funktionäre haben es möglich gemacht, dass es dann am Ende durchgewunken wurde.
Ja, drei, glaube ich.
Ja, egal, das Ergebnis zählt. Es ist halt einfach so.
Ja, aber es muss dann schon noch richtig sein.
Ja, aber das Ergebnis zählt. Also wie auch immer du es drehen und wenden möchtest, das BSW macht es eben möglich, dass jetzt dieser Staatsrundfunk so weit am Würsteln kann, wie er möchte und wie abgedreht er ist. Das beweist er uns bei der Gelegenheit wirklich in einer Art und Weise, dass man es kaum glauben mag. Die Junge Freiheit berichtet, Mitte November wird bekannt, dass der 36-jährige Louis Klamroth künftig weniger Folgen hart, aber fair moderieren soll. Wir erinnern uns, Louis Klamroth, das ist das Gammamännchen, an dem zichten Luzi Luisa Neubauer ihren Männerhass offiziell am liebsten auslässt. Mit dem ist sie zusammen. Dieser Louis Klamroth soll jetzt 15 Folgen hart, aber fair im Jahr machen. Dafür aber sind 3 neue Formate mit ihm geplant. Hart aber fair 360, Hart aber fair Spezial und Press Play. Auch über eine 4. zusätzliche Sendung mit ihm wird intern diskutiert. Kostenpunkt für die geplanten Projekte 12,5 Millionen Euro.
Das kann doch nicht.
Klamroths Gehalt 18.000 Euro pro Folge.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, toll.
Was wundert dich?
Nee, gar nicht.
Mich würde so im Strahl kotzen, wenn ich sowas höre. Wir werden wirklich verarscht von A bis Z.
Guck mal, Luzi Neubauer fliegt gern und viel um die Welt, um zu erklären, dass man nicht gern und viel um die Welt fliegen sollte. Und das kostet nun mal. Und 18.000 Euro pro Folge, das ist dann gar nicht so viel für 2 Erster-Klasse-Tickets nach New York und zurück.
Oh, jetzt hätte ich beinahe...
Was denn?
Er hat gesagt, ja, soll es ja auch in anderen Medien geben.
Ui, Vorsicht, ja jetzt.
Die Businessflüge.
Jetzt wird es ganz böse. Dann nicht, dass uns am Ende Konkurrenz schelte und Neid und so unterstellt wird. Deswegen, nein, egal. Kommen wir zu viel lustigeren Themen. Der Bild-Zeitung und ihrer Chefredakteurin. Bei der Bild präsidiert Marion Horn bekannterweise über das Kampfblatt Axel Springers für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Und Frau Horn hat sich jetzt in die Bresche geworfen für uns Frauen. Bild kämpft gegen Gewalt an Frauen, schreibt sie und lässt sich in einem kurzen Meinungsstück darüber aus, dass es ja alle Frauen immer wieder betrifft und auch alle Männer sich gegen Gewalt an Frauen zu wenden haben. Das ist alles wenig verfänglich und völlig richtig, wenn man den Text so liest, Frau Horn, die komischerweise aber in keiner Weise darauf eingeht, wo diese Gewalt denn herkommt. Sie spricht von Femizid, wie man das so tut, in der Wogen-Abteilung, also das Töten von Frauen gegen die zunehmende Gewalt zu Hause, gegen steigende Zahlen und vermeidet es selbstverständlich, fein säuberlich, rate mal Charlie, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, sie vermeidet komplett zu erwähnen, wo das denn überwiegend herkommen könnte.
Natürlich vermeiden sie es. Es darf ja nicht drüber gesprochen werden. Es ist aber das Hauptthema bei allen Menschen, egal wo man sitzt, im Café, in der Kneipe, sonst irgendwas. Es geht immer um das Gleiche. Es ist mir neulich passiert, wo ich einfach dachte, es ist immer das gleiche Thema. Ich persönlich habe ja auch schon immer gesagt, mir ist es ja immer noch komplett wurscht, woher Menschen kommen und so, solange die sich eben an die Regeln, Gesetze und allem vom Gastland halten und da ihre Steuern zahlen, dann ist es ja egal. Aber dieses Problem wird einfach schlichtweg nicht angesprochen. Ich meine, ich verstehe es auch gar nicht, dass es nicht angesprochen werden darf, weil deutsche Auswanderer, zu denen ich ja auch gehöre, du gehörst auch dazu, Milena ja auch, die halten sich ja auch an die Regeln in dem Land, wo sie hingehen. Bei Mallorca hat es nicht ganz geklappt, aber eigentlich sonst immer. Und deshalb bin ich der Meinung...
Was?
Naja gut, also die Deutschen, die nach Mallorca gegangen sind, haben sich jetzt nicht an die spanischen Regeln gehalten.
Okay. Wolltest du gerade ein Geständnis ablegen, was du da so auf Mallorca getrieben hast? Oder?
Ich war da noch nie. Aber ich wollte einfach nur sagen, es muss einfach klipp und klar gesagt werden, dass diese Religion schlichtweg für Probleme sorgt. Das müssen wir eigentlich schon seit 30 Jahren sagen. Kein Mensch traut es sich offiziell und daher machen wir weiter wie bisher, ganz einfach.
Ja, die Religion des Friedens und der Liebe, selbstverständlich ist vom Islam die Rede. Und damit die Friedensprediger des Islams immer weiter nach Deutschland kommen, da hat das Bundesinnenministerium unter Alexander Dobrindt ja kräftig Flüge organisiert, um die sogenannten Ortskräfte aus Afghanistan nach Heim zu holen. Jetzt wurde etwas bekannt, was ein Schlaglicht auf die Bemühungen der Bundesregierung geworfen. Apollonius schreibt, das Bundesministerium unter Leitung von Dobrindt hat Afghanen mit bereits erteilter Aufnahmezusage Geld angeboten, wenn sie im Gegenzug auf die Einreise nach Deutschland verzichten. Die gesetzte Frist ist in der Nacht auf Dienstag letzte Woche abgelaufen. Auf Anfrage von Focus konnte das Innenministerium jedoch nicht mitteilen, wie viele der rund 700 Afghanen das Angebot angenommen haben. Die Auswertung der Rückmeldung dauere an, erklärt eine Sprecherin. Nach Einschätzung von Eva Bayer, Sprecherin der Hilfsorganisation Kabul Luftbrücke, haben sich jedoch höchstens 5 Familien im Austausch für Geld von der Liste streichen lassen. Selbst diese hätten das Angebot nur angenommen, weil ihnen Visa für andere Länder, etwa die USA, versprochen wurden. Ja, Milena, es sieht nicht so aus, als ob Herr Dobrindt an den Begrenzungsplänen, die sein Chef so verkündet, allzu stark festhalten würde.
Ja, da grätschen eben auch die Gerichte in Deutschland rein, ja, weil die Gerichte regelmäßig den Afghanen die Klagen und also die NGOs, die dann von der Regierung wieder bezahlt werden, stellen die Anwälte. Also nur um das mal in den Kontext zu bringen.
Ja.
Und diese Afghanen bekommen Recht, dann steckt Dobrindt natürlich in einer schwierigen Situation. Ja? Mhm. Also das stimmt schon. Deswegen dürfen ja auch diese Flüge, sollen ja alle geheim bleiben. Die sollen ja unangekündigt, ganz geheim so vonstatten gehen. Letztens ist einer aufgeflogen, quasi ein Flug. Ja? Von Ortskräften, du hast es zwar gerade gesagt, wird aber eigentlich auch kaum mehr geredet. Ja? Es war ja mal der Plan, dass die Ortskräfte, die dort die deutsche Bundeswehr unterstützt haben, dass die von den Taliban verfolgt werden könnten und deswegen einreisen dürfen. Aber um die geht's ja eigentlich gar nicht. Ja? Man weiß überhaupt nicht, um wen es da geht. Man weiß nicht mal, ob das da Afghanen sind oder auch Pakistani, die dort sitzen. Also das sind irgendwelche Leute, auch mit teilweise nicht existenten Visapässen und all solchen Sachen, die von wiederum NGOs darauf vorbereitet werden, was sie sagen sollen der Bundespolizei, wenn sie hier einreisen. Wir erinnern uns ja noch an diesen Fall, wo sie dem einem Afghanen gesagt hat, er soll sagen, er wird als Homosexueller in Afghanistan verfolgt.
Aber der wollte nicht.
Und dann, naja, und dann hat ihn die Bundespolizei auf die Papiere geguckt, ach so, sie sind homosexuell. Nein, bin ich nicht. Völlig ausgeflippt am Flughafen. So ist das irgendwie aufgeflogen. Ja. Aber ich meine, Apollonius schreibt ja auch, dass der Aufenthalt der Afghanen auch weiterhin vom Staat, nicht von den Bürgern natürlich, von der bundeseigenen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, finanziert wird. Und die Kosten befinden sich monatlich im Millionenbereich. Nettes Detail, die GIZ verweigerte jedoch auf Anfrage von Apollonius, genaue Zahlen zu nennen.
Ja, okay. Teile der Antwort könnten die Öffentlichkeit beunruhigen, um einen deutschen Innenminister zu zitieren. Ja.
Genau. Also es ist auch so eine Posse, aber wie gesagt, deutsche Gerichte grätschen da ordentlich rein. Ne? Also wahrscheinlich alle in Berlin sitzend. Ja. Also ich glaube, viele von diesen Gerichten sind in Berlin.
Ja, da kenne ich welche, ja. Ja, deutsche Gerichte und vor allem deutsche Staatsanwälte, man kann es nicht oft genug sagen, die sind derartig weisungsgeil und unterworfen. Das ist nur so knallt. Ein deutscher Staatsanwalt ist nichts anderes als ein politischer Weisungsempfänger von solchen Leuten wie Markus Södolf oder eben auch Herrn Dobrindt im Zweifelsfall, beziehungsweise die Staatsanwälte sind an die Länder gebunden. Insofern läuft das über die Justizminister der jeweiligen Bundesländer. Aber wie das mit Befehlsketten so ist, dass sie wild und entschlossen die Politik der Bundesregierung decken, bis auf wenige Ausnahmen, das haben wir über die Jahre jetzt auch so mitbekommen. Bei der Gelegenheit lohnt sich ein Blick auf das, was von Rest Deutschlands Wirtschaft oder von Deutschlands Restwirtschaft übrig bleibt. Denn das ist dieser Woche auch wieder in erstaunliche Zahlen gegossen worden. Einerseits haben wir ja erfahren schon vor einiger Zeit, dass Professor Schwabs Wunschkandidatin, die jetzige EZB-Chefin Lagarde, demnächst WEF-Vorsitzende werden soll. Und dabei erfahren wir oder zeitgleich erfahren wir, wie es um Deutschlands Wirtschaft so steht, in ganz neuen Zahlen. Auch die NZZ schreibt, die deutsche Industrie schrumpft und diese Zahlen belegen nun, wie dramatisch der Abstieg wirklich ist. Die deutsche Industrie habe schon viele Krisen überstanden, meinen die Schweizer, doch diesmal liegen die Probleme tiefer. Eine Erholung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, 70.000 Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe gingen allein im vergangenen Jahr verloren. 2025 dürfte der Einbruch noch größer werden. Apollonius berichtet über ein IWF-Gutachten. Der IWF stellt Deutschlands Wirtschaft düstere Prognose aus. Jahrelanger Stillstand sei zu erwarten. Der IWF bilanziert Europa in der Vorschau zu seinem Regionalbericht eine düstere Lage. Laut dieses Berichts ist die Zeit der, Zitat, kreditfinanzierten Nach-Corona-Erholung vorüber. Der IWF-Europadirektor warnte bei der Präsentation in Brüssel, dass Europa nun vor einer ausgedehnten Phase des Stillstandes stehe. Die anhaltenden Konflikte in der Ukraine und dem Nahen Osten sowie die neuen Zollbarrieren aus den USA verschärfen die Situation zusätzlich. Das ist, Charlie, ja schon mal ein etwas differenzierterer Ton. Da ist nicht mehr plötzlich Putin nur verantwortlich und der Klimawandel der eigentliche Auslöser, sondern diese Politthemen kämen zusätzlich darauf. Und die Organisation stellt eben klar fest, dass die ganze Nach-Corona-Umverteilung, also die Milliarden an Steuermaßnahmen, die bisher nichts gebracht hätten, nun auch vorbei seien. Sieht so aus, als ob die Realität da im Mainstream ankommt.
Ja, aber ganz langsam. Ich meine, die Dummen machen seit Jahrzehnten Deutschland kaputt, weil sie noch nie erlebt haben, dass sie nichts zu essen auf dem Tisch hatten. Und die Ideen, die dann als erstes sofort kommen, das sind immer die gleichen. Also ich habe heute zum Beispiel gerade in den Meldungen gehabt, das Nürnberger Institut für Marktentscheidung fordert jetzt in einer Studie, dass also die Menschen, die ja derzeit ganz, ganz viel sparen, die Bürger, weil sie Angst haben in den Krisenzeiten, dass denen eine Steuer auf Guthaben auf Bankkonten eingeführt wird. Also wer Kohle auf, da ist kein Scherz, das hat dieses Institut Wahnsinn. Gesagt. Und dadurch soll die, wortwörtlich, Konsumlaune in Deutschland verbessert werden. Also da fällt einem nichts mehr zu ein. Es muss erst richtig krachen, sonst raffen sie es nicht. Ich kann...
Ja.
Aber was wirklich interessant ist, dass ja viele aus der Wirtschaft inzwischen den Niedergang auch mit der Brandmauer in Verbindung bringen. Jetzt haben ja zwei Bundesverbände, also das ist der Bundesverband mittelständischer Unternehmen und der Verband der Familienunternehmer, haben jetzt gesagt, also das mit der Brandmauer, das müssen wir uns jetzt überlegen. Ne? Also quasi mit dem wirtschaftlichen Niedergang in einem Satz. Ja. Das heißt ja im Grunde, diese Unternehmer trauen der AfD fast ja eine bessere Wirtschaftspolitik zu, als die der Bundes. Also zumindest kann es nicht schlechter sein, denken die wahrscheinlich. Und der Verband der Familienunternehmer hat auch schon die AfD mit zum ersten Mal eingeladen, ne, auf ihrem parlamentarischen Abend, also nicht nur die anderen Parteien. Und ja, also auch von dort wird diese Brandmauer attackiert und ja, es wird immer dramatischer. Wenn man bedenkt, dass mehr als 15% im Einzelhandel, der Unternehmen im Einzelhandel kämpfen ums Überleben.
Ja.
15%, das ist wirklich viel, ja. Wenn einer sagt, oh, sind ja noch nicht mal 50, ja, dann kann man mal überlegen, wie viel
40%. Ja, was die Menschen vergessen ist, wenn irgendwelche Industriearbeitsplätze und so weiter draufgehen, das ist ja nicht ein Arbeitsplatz, der dann weg ist oder 70.000 oder 50.000, sagen auch viele, ja, ist ja noch nicht ganz so schlimm. Da hängen ja so viele dran, das ist alles, der Bäcker, der Kiosk, der Essensgeh, Mensch, Italiener, was weiß ich.
So. Das ist nicht mehr aufzuhalten, diese Lawine.
Nö, 37% der deutschen Unternehmen leiden unter Auftragsmangel. Das gibt dieser Tage das IFO-Institut aus München bekannt, so schreibt der Deutschlandfunk. Und wie die Realität ankommt, sieht man auch an den letzten Zuckungen eines meiner Lieblingsfaschisten aus der CDU. In Sachsen regiert ja immer noch Michael Kretschmer, wie auch immer er das anstellt, nur zu Gnaden der AfD. Eigentlich durch deren Unterstützung ist er mal ins Amt gekommen, das weiß er auch und fürchtet die AfD. Zu Recht nämlich bei den nächsten Wahlen. Und jetzt ist Kretschmer mal wieder ausgebrochen aus der Front der Untergangsbescherer und hat nämlich, warum wohl, hat erklärt, man müsse wörtlich, man müsse nach einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg auch wieder russische Gaslieferung beziehen. Das gebiete die Logik und die Notwendigkeit. Und da ist natürlich sofort Roderich Kiesewetter aufgesprungen. Der hat im Handelsblatt erklärt, es sei vollkommen absurd, heute darüber zu sinnieren, während Russland täglich ukrainische Wohnungen und Energieinfrastruktur zerbombe. Solche Aussagen seien kontraproduktiv und sicherheitspolitischer Irrsinn. Nein, Unsinn, Entschuldigung. Tja, also die Realität scheint irgendwie langsam einzubrechen in die Brandmauer, Milena.
Ja, es ist ein bisschen Realität schon. Die Frage ist immer, wo steht das alles? Ja? Steht das in den großen Zeitungen, in den Zeitungen, die die Leute dann zu Hause lesen? Ist es in der Tagesschau? Also nein, das meiste steht dort nicht drin. Also auch, dass die Brandmauer bröckelt, dass Unternehmer inzwischen denken, wir müssen auch mit der AfD reden und so. Das kriegen die meisten Leute dann immer noch nicht mit, ja. Und das ist das ganz große Problem. Die rennen alle jetzt nach Gießen auf die Demo und singen das Lied Let's Fight Tonight.
Oder das Lied vom Vagabundensohn. Das genau. Werden wir dann nachher berichten.
Wie geht das nochmal, ne?
Das Lied vom Vagabundensohn. Ich glaube,
das reichen wir nach.
Ich glaube, das ist das Badenweiler-Lied vom Vagabundensohn. Nein, das war wieder was anderes. Da habe ich was mit dem Marsch verwechselt.
Vagabunde. Ich weiß es auch nicht gerade.
Derzeit findet ja auch am Kryptomarkt etwas statt, was vielen wehtut, auch mir. Wenn man sich den Bitcoin-Kurs anschaut, dann kann man eigentlich nur weinen. Der ist aktuell, glaube ich, bei 82.000 US-Dollar. Das ist im Vergleich zum Höchststand von 120.000 US-Dollar. Kurz nach Trumps Antritt, ich glaube, es gab über 120.000 US-Dollar. Ist das ein schmerzhafter Einschnitt, der vielen sehr wehtut und der natürlich bei Kryptoskeptikern, ich habe es ja schon immer gesagt, kräftig befeuert. Und während das geschieht, da plötzlich und unerwartet, kommen auch gerade in Deutschland über den Staatsfunk Informationen oder sagen wir Meldungen wie diese, dass einer internationalen Recherche zufolge Geldwäschedelikte mit Kryptowährung weltweit zugenommen hätten. Allein im vergangenen 2 Jahren wurden auf diese Weise mindestens 25 Milliarden Euro an illegalen Einnahmen vor dem Zugriff des Staates versteckt. Ja, Subtext, Charlie, ist, glaube ich, der übliche. Kryptos sind ganz, ganz böse. Die sollte man am besten verbieten oder aus den Fingern lassen. Nur was digitales Zentralbankgeld von unserer Demokratie ist, das ist gut, oder?
Also ich zumindest verstehe die Aufregung ehrlich gesagt nicht. Also die Aufregung vermittelt sieht mir nicht. Die einen waschen Geld meinetwegen mit Krypto und die anderen veruntreuen das Geld vom Steuerzahler und machen sich damit die Taschen voll. Wo ist jetzt der Unterschied? Ja? Also Krypto in der eigenen Brieftasche, also Wallet im Neudeutsch genannt, das ist halt das neue Bargeld. Also außerhalb von Deutschland auf jeden Fall. Wer es noch auf irgendwelchen Kryptobörsen liegen hat, ist selber schuld. Meine Meinung, in einigen Geländern, nicht G-Ländern, sondern Ländern, gerade außerhalb von der EU, ist es völlig normal inzwischen übrigens so mit Krypto Wallet zu Wallet zu bezahlen und auch dann mal zu einem Automaten zu gehen, die überall rumstehen und sich da was abzuholen, wenn man dann tatsächlich mal. Ja. Und ich möchte noch eine Sache sagen, abgesehen davon, Schwarzgeld wie früher zum Beispiel auf dem Bau, das haben selbst damals Wirtschaftspolitiker gesagt und zugegeben, das ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Ob das jetzt Bitcoin oder echtes Schwarzgeld noch in Scheinchen ist, ist egal, weil die gezahlte Mehrwertsteuer für Waren, die jetzt dann irgendjemand, der schwarz arbeitet, kaufen muss, die kann er ja nicht zurückfordern. Das heißt, das ist eine ziemlich große Einnahme für den Staat. Also wenn die Schwarzarbeit und irgendwelche Gelder, so Kleinigkeiten, die man mal hier und links und rechts und so macht, wenn die wegfallen würden, das würde dem Staat auch wehtun.
Ja, das...
Ja. Und inzwischen auch Dubai ist übrigens als einer der ersten Staaten akzeptiert Dubai jetzt weltweit Kryptowährungen für Immobilienkäufe und staatliche Abgaben, also Steuern. Also kannst du auch in Dubai per Krypto machen. Aber es ist schon erstaunlich, wie der Bitcoin abgerauscht ist. Ja. Ich habe gelesen, dass sehr wichtige Investoren Bitcoins im Milliardenbereich abgeworfen haben. Ja. Ja? Also da sind, das kann natürlich damit zu tun haben. Also im Grunde wäre jetzt eine gute Zeit zu kaufen, ne?
In der Tat. Und wer sich für Details und Hintergründe interessiert, den lade ich immer sehr herzlich ein, sich freitags das nackte Geld anzuhören, wo ich mit Ex-Banker Hermann genau sowas diskutiere und er auch seine Meinung dazu erläutert. Und ja, tatsächlich als überzeugter Bitcoiner sage ich auch, wunderbar, wenn er tief ist, dann nachkaufen. Aber es tut auch weh, muss ich zugeben. Es tut auch durchaus weh.
Ja, und wir haben natürlich jetzt nicht aufgerufen, dass irgendjemand irgendwas kaufen soll, ne?
Doch, von mir aus. Ich verdiene nichts daran. Es ist kein Investment-Tipp, weil davon habe ich gar nichts, wenn jemand Bitcoin kauft. Ich persönlich halte das immer noch für eine sinnvolle Sache, sich damit ein bisschen etwas anzusparen. Man muss eben, das ist die Grundregel bei jedem langfristigen Investment, man muss die Puste haben, das, was man da reinsteckt, eben dann lange nicht zu brauchen. Für große Summen ist es nichts, das hat es jetzt mal wieder bewiesen. Also für den großen Anteil des eigenen Vermögens, dafür ist es zu volatil. Aber dass es insgesamt wieder raufgeht, ja, ich glaube weiter daran, aber nein, beweisen kann ich es auch nicht. Bei mir bleibt es glauben. Was wir beweisen können, ist, und damit zum Ende der Sendung noch ein Blick über den Atlantik Richtung Donald Trump, ist dessen durchaus erfolgreiches Vorgehen beim Handel und beim Geldmachen. Er ist ja auch schwer in Kryptos investiert. Um das zu legalisieren, macht es wie Weimar. Er hat nämlich seiner Familie die Geschäfte übertragen, während er Präsident ist. Und die Trump-Family-Organisationen, die sind dick im Krypto, verdienen damit gutes Geld. Und nun vermeldet die Schweiz einen stolzen Erfolg und Trump damit vermutlich auch. Die Bild schreibt, wenige Tage nachdem schwerreiche Schweizer Unternehmer das Oval Office besucht hatten, meldete das Land am Wochenende Vollzug. Zolldeal mit den USA. Die sechsköpfige Gruppe soll Donald Trump mit einem gravierten Goldbarren und einer Spezial-Rolex-Uhr beschenkt haben. Damit schaffte die kleine Schweiz, was im Kräftemessen mit der Supermacht USA kaum jemand für möglich gehalten hatte. Sie bekommt die gleichen Zollkonditionen wie die weitaus größere EU mit 15% und kann jetzt langfristig planen. Ja, Milena, da kann man jetzt sagen, was man möchte, aber das war ein ganz schöner Coup. Das haben sie vernünftig gemacht, oder?
Ja, wobei ich glaube, der große Coup war es, dass man keine Schweizer Politiker zu Trump geschickt hat, sondern Milliardäre, also seinesgleichen. Ja. Ich nehme an, die saßen dann gemeinsam beim Drink und haben gemeinsam über die Bundespräsidentin Keller-Sutter gelästert, also die Schweizerin, die versucht hatte, Trump Wirtschaft beizubringen und dann diese Zölle, diese immensen Zölle ja erst hervorgerufen hatte. Ja. Also die haben da ganz gemeinsam gelacht, ein paar Rolex wurden ausgetauscht, ja. Sie haben gelästert, gegessen und dann hat er gesagt, komm, mach mal die Zölle wieder runter. Ja, weißt du, so. Darum geht's. Die haben dem die richtigen Leute geschickt und
richtig.
Aus die Maus.
Ja. Ja, also ich sag mal so, entschuldige, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese reichen Unternehmer nicht nur, weiß ich nicht, Gold, Myrrhe und Weihrauch dabei hatten, sondern vielleicht auch noch einige Informationen von irgendwelchen privaten Goldlagerstätten in der Schweiz oder Depotkontoauszüge der Familie Trump, die selbst die Schweizer Politik nicht kennt und schon gar nicht die US-Behörden. Ich meine, keine Ahnung, aber ein bisschen riechend danach tut's auch, weil ich glaube, wenn Ursula Gertrud mit einem Goldbarren ankäme, das würde ihnen, glaube ich, völlig egal sein.
Ja, oder sie investieren. Weißt du, es kann auch sein, dass die über Investments in den USA gesprochen haben. Daran ist ja Trump extrem interessiert. Also das halte ich fast noch für wahrscheinlicher.
Naja, oder umgekehrt, ich sage es ja immer wieder, ich glaube ja durchaus, dass die Schweiz interessant ist für die USA. Die Schweiz und USA haben da eine sehr enge Verbindung. Die Schweizer Auslandsvertretung, Botschaften vertreten die USA meist dort mit, wo die USA aus politischen Gründen keine eigene Botschaft unterhalten. Da ist man recht eng. Und als Nicht-EU-Land ist die Schweiz natürlich auch ein hervorragender Fuß in der Tür für die USA, um auf dem Kontinent Stützpunkte zu haben oder dort einen wirtschaftlichen Brückenkopf zu haben. Deswegen glaube ich schon, dass es im Interesse der USA liegt, gute Verhältnisse zur Schweiz zu haben. Die von dir erwähnte Frau Keller-Sutter hat sich ja derartig auf die Nase gelegt im Umgang mit Trump. Es ist hochnotpeinlich, das ist in der Schweiz häufiges Thema. Es geht ja so weit, dass während des Gesprächs zwischen Keller-Sutter und Trump, während des Telefonates, wohl ein amerikanischer Diplomat bei Schweizer Diplomaten anrief und sagte, man solle jetzt besser schnell auflegen, sonst würde der Zoll noch höher steigen, während Frau Keller-Sutter sich also um Kopf und Kragen redete. Und jetzt haben diese Wirtschaftsvertreter das Ganze wieder nach Hause geholt. Ein Erfolg für die Schweiz. Übrigens auch eine weitere Meldung aus der Schweiz. Wir haben ja letzte Woche gesagt, berichtet, dass der Zürcher Weihnachtsmarkt nur Bargeld annehmen würde und damit auch die Kontrollorgien immer weiter ausweitet. Das haben sie jetzt zurückgenommen. Nachdem kräftig Protest kam, Henning Rosenbusch berichtete auf X, der Zürcher Weihnachtsmarkt hat eben nach ganz viel Shitstorm erklärt, nein, dann würde man jetzt auch wieder Bargeld annehmen. Also In der Schweiz bewegt sich durchaus mal was.
Ja, und auch jetzt ganz kurz noch ein Appell: Protest bringt etwas. Ja, in Großbritannien protestieren sehr, sehr viele Menschen gegen diese ID, diese digitale Identität, die man jetzt als Arbeits überhaupt um arbeiten zu dürfen braucht, also zwanghaft braucht. Ja. Und auf diese ID soll ja hinterher alles gepackt werden. In Österreich gibt es die Austria-ID, auch angeblich freiwillig, aber für manche Berufe schon verpflichtend. Also Lehrer können zum Teil ihre Schüler nicht mehr benoten ohne die. Also im Grunde verpflichtend. Und da gibt es ganz große Proteste und auch die Medien haben sich drauf eingeschossen. Und im Moment gehen die Medien dort davon aus, dass das nicht zu halten sein wird. Also Proteste, das kann man den Deutschen gar nicht oft genug sagen, machen Sinn.
Ja,
es macht immer Sinn, aber eine Sache muss ich zu dieser Geschichte noch sagen, wenn es in Ordnung ist, ganz kurz. Mir ist aufgefallen, vielleicht auch allen anderen, ich bin der Meinung, sie haben uns, was diese IDs angeht, eh im Sack. Denn seit neuestem, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, alle Telefonnummern, die mich anrufen, die ich noch nicht eingespeichert habe, die zeigen den vollen Namen an. Inzwischen gibt es auch ersten Namen und Nachnamen bei allen Bankauszügen und bei allen Banken. Es wird alles auf den Namen gesetzt, auch die Überweisung wissen wir ja, alles nur noch mit Vor- und Nachnamen und gegebenenfalls zweiten Vornamen.
Und Adresse. Also
wie auch immer, es wird alles zusammengefügt und ich glaube, was die IDs angeht und dieses Registrieren und Nachverfolgen können, da haben sie uns schon lange im Sack.
Also ich habe das nicht mit den Telefonnummern, die irgendwelche Namen anzeigen.
Okay.
Also wenn ich die nicht eingespeichert habe, habe ich eine Telefonnummer, da steht höchstens drunter Niederlande oder.
Ich glaube, im Verfassungsschutz wird jetzt ganz wild gewurscht und sagt, was, dem Charlie Trigger, dem Typen, dem wird was übermittelt, haben wir die Schaltung da falsch gemacht? Das sollten doch die Namen von dem Brandenburg, wenn der anruft, nicht. Also verdammt nochmal.
Genau.
Ja, trotzdem, das Protest, was bringt, zeigt auch die letzte Meldung, denn Donald Trump und nochmal in die USA hat sich jetzt gebeugt. Er ist jetzt auch dafür, dass die Epstein-Files rausgegeben werden. Wir erinnern uns, dass Trump sich ja hart dagegen gewehrt hat, dass das Näheres veröffentlicht wird über die Gästeliste von Epstein Island, auf der er eventuell auch selber stand. Immer wieder gibt es Vorwürfe, dass Trump selber ja regen Kontakt pflegte. Trump erklärt, er hat sich vor längerer Zeit auch komplett getrennt. Man habe früher Kontakt gehabt, später aber nicht mehr. Und nun stimmt er auch zu und ruft seine Abgeordneten in den Kammern des US-Senates bzw. Senat und Repräsentantenhaus auf, dafür zu stimmen, dass diese Gesetzesvorlage der Demokraten tatsächlich verabschiedet wird. Er würde das dann auch unterzeichnen. Medien in den USA winken gleich ab und sagen, naja, mal abwarten. Selbst wenn er das dann unterzeichnet, ist immer noch die Frage, wann das denn freigegeben wird. Trump wird weiter verzögern, aber er musste sich zumindest, Milena, dem Druck scheinbar beugen und konnte es nicht weiter verhindern.
Ja, hat natürlich gleich wieder ausgeteilt und schreibt, und weil ich eben Trump bin, hier ein kleiner Reminder, Jeffrey Epstein, lebenslanger Demokrat, hat Tausende an Clinton, Hakeem Jeffries, Stacey Plaskett und Co. gespendet. Bill Clinton war 26 Mal auf dem Lolita-Express und so weiter. Hm. Wir können da wie die ganze Zeit nur mal abwarten und mal gucken, was da rausgegeben wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas rausgegeben wird, was jemanden wie Trump wirklich in Bedrängnis bringt.
Ich denke, der versucht, seine Leute bei Laune zu halten. Ich denke, dass diese Akten nicht so veröffentlicht werden, wie man das denkt. Man darf nicht vergessen, kommende Wahlen. Und ich glaube, bei den kommenden Wahlen wird ihm das Genick gebrochen werden, wenn da nicht irgendwas passiert. Die Leute wollen prominente Köpfe rollen sehen. Das ist einfach so. Das ist wie in Deutschland. Klar, Lauterbach, Spahn und Merkel. Wenn da nicht irgendwas passiert, dann passiert einfach gar nichts und die Leute verlieren weiter Glauben.
Aber es gibt in diesem Gesetz, das Trump jetzt unterschrieben hat, sowieso die Einschränkung, dass es dort Sachen gibt, die nicht veröffentlicht werden. Also um auf Rücksicht zu nehmen, auf Menschen und da. Also diese Ausnahmen gibt es schon mal qua Gesetz. Da muss man mal schauen, was da wirklich kommt.
Ja, wahrscheinlich ziemlich wenig. Und bis dahin muss ich euch sagen, was ich schon so oft gesagt habe. Unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es ist allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie BlackRock Fritz, Olaf Scholz und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Triggerprogrammdirektor Charlie und Milena Preradovic. Das war Nummer 217 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.